Boah, geht's jetzt hier direkt los oder was? Ohne Vorgeplänkel? Ohne Abtastphase? Lukas, laufen wir schon? Also ohne Abtastphase direkt rein?
Apropos Abtastphase. Seid ihr mal in Stadien abgetastet worden?
Ja.
Das ist ja...
Das ist die Restsexualität, die ich noch habe mit Ende 30.
Patching.
Aber ich bin immer wieder fasziniert davon. Also wenn man sich fragt, wie man denn eigentlich Pyro mit ins Stadion bekommt,
ja,
muss man sich ja einfach nur vor einem Stadion abtasten lassen. Und dann weiß man ja, an welchen Körperstellen man es sich einfach dran klebt.
Ja.
Ne? Also Beine zum Beispiel oder...
Ich habe mir mal Pyro im Rektum, habe ich das
Nein.
ins Stadion reingeschmuggelt.
Hast ja. du nicht...
Das ist in Italien eine Delikatesse, der Aal, der den Po hinaufschwimmt.
Ist das so?
Ist aber eine ganz andere Geschichte. Aber ich wollte sagen, in Berlin ist ja die Besonderheit im Olympiastadion, da sehen ja viele der Ordner einfach aus wie direkt aus dem Vier-Blocks-Casting.
Ach so.
Ja. Aber sind unglaublich zärtlich. Entschuldigen Sie, darf ich hier auch noch anfassen?
Ja, so, natürlich.
Husten Sie mal jetzt.
Sag mal, apropos der Aal, der den Po hinaufschwimmt.
Jetzt
ich habe ja gestern
ich,
Abend Kitchen Impossible geschaut mit unserem Freund Tim Melzer.
Ja.
Und danach, und ich war schockiert, jetzt pass auf, jetzt kommt's. Danach gab es das Prominent-Spezial auf Vox.
Ach du Scheiße.
Und da gab es auch Einblicke in dieses Studio. Und da musste ich erstmal mit Erschrecken
wer hier
feststellen,
alles so sitzt.
Wer hier alles vor uns und nach uns sitzt, nämlich der Melzer
ja.
mit seinem Kompagnon.
Ja.
Die sitzen ja auch hier.
Ja.
So. Und was sehe ich dann? Und du brauchst gar nicht, Lukas, du brauchst gar nicht hier so durch die Scheibe zu gucken.
Er guckt schon so verlegen.
Unsinn Lukas,
ja.
der Meister hier unserer
ja.
KI-basierten Songreihe,
ja.
Ja, der Mann, der hier wirklich für Ordnung sorgt, der das alles wunderbar
der
schneidet.
Der uns vorgaukelt, dass er nur für uns sei.
Der ist bei Prominent,
was?
Spezial auf Vox, in einem Fiete Gastro-Hoodie rumgesprungen.
Nee. Ach, guck an.
Ja. Ah.
Ach, guck an.
Groß im Bild.
Ja.
Einmal so von der Seite.
Ja.
Scherenschnittartig, hat man früher gesagt.
Ja.
Und dann einmal von hinten und dann so groß Fiete Gastro, ja.
Oh.
Die Jungs da habe ich aber auch, pass auf, das war für mich ein Moment, als hätte ich Fabi Rehse im Union-Trikot gesehen.
So sieht sie mir aus. Hat er denn auch das Wappen geküsst und so?
Auch.
Ein Leben lang Fiete Gastro.
Der hat die Wampen geküsst.
Ja. Der ist wie Markus Babbel. Der hat sich also hier unseren Luca.
Hey, guys.
Ja, hey, guys. It's Musical Friday. Er hat sich, unser Lukas hier, der hat sich auch die ganzen Wappen aller Podcasts hat er sich auch auf den Arm tätowiert.
War ich wirklich, also da war ich schockiert.
Schockiert, muss man einfach wirklich sagen.
Apropos schockiert.
Ja.
Weil wir wahrscheinlich über andere Dinge reden werden, aber du warst ja am Samstag, wie ich aus zuverlässiger Quelle weiß, Micky, warst du ja Fußball gucken in Hamburg, hast Bochum dir angeschaut?
So irre bin ich mittlerweile, dass ich in die Taverna Romana gehe, um mir Bochum gegen Wolfsburg anzugucken, aber genau so war's.
Ja, herrlich, aber ist so ein bisschen das Gefühl, unsere Bochumer oder deine Bochumer hängen jetzt unten wieder richtig drin, ne? Man muss wieder zittern.
Ja, das ist so, wie würde man es beschreiben wollen? Ist das jetzt Morbus Werder oder so? Es ist ja eine gewisse Doublette der Abstiegssaison von Werder. Früher habe ich ja als Beispiel immer Aachen gewählt, diese legendär beschissene Saison. Also Bochum hat ja nun seit einigen Spieltagen das große Problem, was Mannschaften dieser Kaderqualität haben, wenn du zu früh zu viele Punkte hast. Dann vergisst du leider, welcher Qualitäten es bedarf, um den Abstieg zu verhindern. Und wenn du dann überdies auch noch die Bayern schlägst, dann hast du das Problem gleich doppelt. Bis du dich davon erholt hast, sind so 7, 8 Spieltage vergangen und du hängst mit 31 Punkten unten drin. Ich weiß nicht, wie viele Punkte Bochum gerade hat, aber so in etwa in dieser Range wird es, ich glaube, die haben noch nicht mal 31, die haben wahrscheinlich 29
es ist
oder
sehr
28.
Eng unten, aber man muss auch nochmal sagen, weil wir eventuell nachher auch nochmal über diese ganze DFL-Geschichte und der Zone und so sprechen, Mann, wie attraktiv kann Bundesliga sein, so auf dem Samstagnachmittag. Leipzig gegen, was war das? Leipzig
war der,
gegen Heidenheim, Gladbach gegen
der
Hoffenheim.
Absolute todesbeschissene Kackspieltag, weil das war wirklich, alle Partien waren
so, wo du so dachtest,
unattraktiv.
Ja, aber es liegt ja nur daran, dass
Köln-Darmstadt.
Das waren alles Wappen, die hätte unser Lukas nicht geküsst.
Es liegt ja nur daran, weil Frankfurt gegen Augsburg schon am Freitag war.
Ach so, ja, Gott sei Dank.
Das ist natürlich auch wieder recht. Das ist natürlich auch wieder
das, pass auf. Das Endspiel um Europa.
Das irre,
ach, herrlich.
Ja, das hat Bernd Hölzenbein nicht verdient.
Ja. So. Zum Glück haben sie gewonnen.
Ja,
das ist echt
immerhin,
schön.
Ey.
Ja.
Dann sind es aber die Geschichten, da werden wir ja heute auch noch drüber schreiben, die nur der Fußball schreibt, weil selbstverständlich das 3:1 den entscheidenden Treffer für Eintracht Frankfurt schießt natürlich der mit der Trikotnummer 7.
Oh. Das sind diese kleinen Reminiszenzen.
Ja. So.
Nee, das ist auch wichtig. Aber wir holen dich nochmal ganz kurz mit in die Show, wie Wolf Christoph Fuß sagen würde, weil du bist ja am Wochenende nicht nach Hannover gefahren, um deinen FC St. Pauli anzufeuern.
Ja.
Weil, großer Tag heute für Mike Nöcker, sein Sohn schreibt Abitur.
Oh, ja. Sehr toll.
Wahnsinn. Aber da muss man auch mal sagen, wie sehr die Zeit vergangen ist. Ich habe Mike kennengelernt, wie ja viele Hörer, glaube ich, wissen.
Mike selber noch Abitur geschrieben.
Mike war gerade im Abitur damals. Nein, aber wir haben uns ja auf der Tribüne, auf der Nordtribüne des Westfalenstadions kennengelernt. Und da war es noch möglich, dass einer der beiden Söhne auf seinem Schoß sitzen konnte, damit ich einen Platz hatte, und der andere war auch nur ein Kopf größer als ein Dackel und ist dann aber leider, der ist einfach sehr schnell groß geworden.
Sehr schnell groß.
Du zwinkerst, du blinzelst einmal und dann sind die 18, 19 und schreiben Abitur. Da bin ich als Onkel, da war ich als Onkel gestern kurz so, aha,
Onkel
es sind
Lukas.
Einfach 10 Jahre vergangen.
Ja, es ist wirklich,
2015 haben wir uns kennengelernt, 9 Jahre jetzt.
Es ist wirklich irre, aber Abi, ne, es ist so witzig, weil
war ja 9 tatsächlich.
Aber er hat nicht Sport auch im Abitur, oder?
Nee.
Ja, aber das ist ja der absolute Fall. Markus Feldenkirchen hatte das die Tage bei Apokalypse erzählt, dass er Sport bzw. Fußball mit als Abifach hatte. Und das ist natürlich mega gut, weil die ganzen Mitspieler, also er wurde ja als Individuum benotet während dieser Abiturprüfung. Also die Abi-Prüfer haben nur auf ihn und seine fußballerischen Fähigkeiten geachtet. Man musste dann vorstellen, die ganzen Mitspieler spielen alle so wie wenn so Diktatoren von so Bananenrepubliken Fußball spielen oder was weiß ich, keine Ahnung, wenn so Kim Jong-un, muss man sich vorstellen, Kim Jong-un spielt bei so einem Fußballspiel mit und die ganzen Gegen- und Mitspieler spielen alle ihm zu. Ah, oh, also, er geht durch, er hat 12 ausgedribbelt und jetzt schießt er ein Tor, der Torhüter, unhaltbar. Und so stelle ich mir die Abi-Prüfung von Feldenkirchen vor, während ich zum Beispiel leider nicht die Gelegenheit hatte, Sport im Abi zu haben. Ich bin lediglich zu denen hingegangen, die Sport im Abi hatten und Fußball gespielt haben auf dem Ascheplatz von Wacker Kastrop und habe da noch mitgepölt ein bisschen und habe über das Pölen hätte fast meine Abi-Prüfung verpasst. Ich hatte sie nämlich anders terminiert, als sie tatsächlich war und ich wäre fast...
Faden, der sich durch dein Leben zieht.
Ja, das ist wirklich so. Und ich war da am Pölen auf dem Ascheplatz und hätte fast quasi
Und du warst ja schon 25.
Meine mündliche... hätte fast die Prüfung verpasst.
Ja, aber also, dann machen wir es doch mal. Wolltest du noch eine Frage stellen?
Na, oder? Ich wollte einfach nur sagen, weil das natürlich bei mir auch Erinnerungen hervorruft, aber ich war ja Jahrgangsbester damals in Spandau mit 2,1, aber in einem Abiturjahrgang, der es geschafft hat, zum Abi-Streich, als wir das Schulgebäude eingenommen haben, ein großes Transparent zu malen, auf dem stand, Abi 2005 macht's besser. Die haben aber von beiden Seiten angefangen zu malen und als das Transparent dann enthüllt wurde, stand da, Abi 2005 macht's besser.
Das ist aber schon
so
sehr
viel
Meta
wert
eigentlich.
Ist das so viel wert ist das Abitur in Spandau.
Aber man muss mal sagen, Kinder, wie die Zeit sich dann doch verändert hat. Wir haben uns kennengelernt, du hast es gerade gesagt, im Westfalenstadion beim Spiel Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Ja. Endstand 4:0 für Borussia Dortmund.
Oh.
So haben sich die Zeiten geändert, allerdings, auf jeden Fall. In diesem Sinne, ich würde mal sagen, die nachfolgende Werbeeinblendung widmen wir jetzt, weil es auch Zielgruppe ist, allen Abiturientinnen und Abiturienten.
Werbung, Reklame, Reklame, ernenne, Werbetrainer ist mein Name. Der Content immer allererste Sahne. Micky, Mike und Lukas, beste Reklame.
Snapchat! Also pass auf. An meine geliebte Oma erinnere ich mich nicht nur in Gedanken, sondern auch in Videoform, denn eines der letzten Videos, die ich mit meiner Oma zusammen aufgenommen habe, das ist insofern ganz witzig, weil da hat sie einmal Hasenohren oder sie hat auch mal so große, runde, kullernde Augen und die Zunge hängt ihr raus. Das ist jetzt nicht im ganz klassischen Sinne das, wie man es jetzt vielleicht aus Filmen kennt, wie man sich an seine verstorbene Großmama erinnert, aber ich erinnere mich gerne auf dem Telefon, denn mit den Snapchat-Lenses, da haben wir sehr lustige Videos gemacht.
Früher war ein Märchen.
Ja.
Ja.
Großmutter, was hast du so große Ohren? Ja. Jetzt ist halt Snapchat mit den Lenses und ja. Micky Beisenherz weiß ja, wie das läuft.
Und wer jetzt an dieser Stelle sagt, ja, Snapchat ist ja schon wieder irgendwie ein Kanal. Ja, aber es ist auch der Kanal, denn es ist im Grunde genommen der Gegenentwurf zu traditionellen Social-Media-Plattformen.
Ja, denn die haben ja verschwindende Nachrichten, Privatsphäre und nur echte Freunde als ersten Grundsatz. Also es ist kein Social Media, sondern ein Ort für echte und authentische Beziehungen und Freundschaften. Die wichtigste Funktion von Snapchat ist, und das war es übrigens schon immer, die Kommunikation mit Freunden und nicht das Scrollen durch einen öffentlichen Feed. Und so halte ich es auch und so würde ich es auch als privates Erfolgsmodell und nochmal stabilen Lacher bezeichnen.
Absolut.
Ja? Sensationell.
Ja. Ja. Und die Schlüsseltechnologie von Snapchat, das ist AR, also Augmented Reality. Also die App öffnet die Kamera, um Menschen direkt einzuladen, ihren Moment zu teilen, ohne, ganz wichtig, sich von den Feeds anderer Leute einschüchtern zu lassen. Und AR ist direkt da, wenn man sie öffnet. Die lustigsten AR-Linsen, beziehungsweise Lenses, sagt man ja, das sind zum Beispiel die Cry-Linse oder die Cartoon-Linse. Wird langsam mal wieder Zeit.
Mach das jetzt ja, mal. Richtig. Geh jetzt mal auf Snapchat.
Mach,
genau. Mach
dir mal einen Lens. Machst du jetzt mal einen Lens.
Snapchat.com ist die Seite dafür. Oder einfach in den App Store gehen und Snapchat runterladen.
Werbung, Reklame.
Jetzt würde ich mal sagen, man kommt immer so ein bisschen aus dem Konzept, ne? Wenn man, dafür ist man ja auch alt genug, dass man so eingefahrene Dinge einfach braucht, ne?
Also, ja. Richtig, ja, ja.
Man muss, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin jetzt ganz aus dem Konzept. Deswegen müssen wir schnell wieder reinfinden in die Spur mit dem heutigen Kommando, präsentiert von Micky, Maik und Lukas. Musik bitte. Da fällt mir gerade ein, es gibt zwei, ihr habt Abi, ne?
Ja.
Dann begrüße ich zwei Abiturienten hier in diesem Podcast. Der eine davon ist, da bin ich ein bisschen überrascht, ehrlicherweise, Micky Beisenherz.
Dass ich da bin, oder was?
Nein, dass du Abi hast.
Ach so, dass ich Abi habe, ja, das ist richtig, stimmt. Ja. Also Menschen, die also mit meinem Oeuvre, mit meiner Medienvita haben in der Regel eigentlich kein Abitur.
Das aber ist, auf jeden Fall kein Studium.
Kein Stuhl.
Da geht man kurz an die Ruhr-Uni in Bochum.
Ja.
Ist einer von denen, die sich nicht vom Haus stürzen.
So ist es, richtig.
Oder vom Gebäude.
Ja.
Ja, und dann, aber du musst ihn ja eigentlich vorstellen mit den Worten, ja, hör mal, da sitzt du in Fußball-Podcast und dann hast du da Cremon an der Schnude.
So.
Weißt du mit dir, warum hast du da kein Bier?
Ja, warum hast du kein
warum
Bier,
Warum hast du
ne?
kein Bier? Ist ein Fußball-Podcast.
Ja, richtig.
Ne? Wir haben Hate-Mails haben wir bekommen. Hasspost.
Hasspost, weil, nur weil ich...
Weil er falsch gesoffen hat.
Ja.
Weil du Shampoos zum
Ja, weil er falsch gesoffen
nur,
hat.
Weil ich bei einem, nur weil ich bei einem Fußball in einem Fußball-Podcast sitze und da mal mir mal einen Champagner gönne an einem Dienstagvormittag,
wie ich
mal
drin sein.
Das war Three Guys One Cup.
Ja, eben. Ne? Also ich weiß wirklich nicht, was da ist.
Hast
schon
du wirklich Post bekommen, deswegen?
Ja, 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 ein Insta-Post.
Mir schreibt schon keiner mehr.
Ja.
Ja, weil du immer.
Weil
so
ich nie beantworte. Nee, das
stimmt
gar nicht.
Manchmal. Hier ist der Mann, der sich selber Post. Also der sich selber eine Post von Wagner schreibt demnächst. Hier ist Maik Nöcker.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Und zu meiner Rechten sitzt der Mann, der mir 12 Semester Sozialwissenschaften erspart, allein durch sein ganzes Wesen. Lukas Vogelsang.
Sozialforschung auch.
Ja, das ist richtig, auch das.
Ja, herrlich. Da sitzen wir ja alle wieder beieinander, alle in einem Studio für Podcaster und Podcasterinnen, beziehungsweise für die, die es hören. Immer eine sehr wichtige Information.
Ja, hier riecht es nur nach Koch.
Richtig, da ist, riecht nur nach Koch, ne?
Ja.
Da muss, hätten die
also Harry Koch. Harry. Und was ich nur so gut riechen kann wegen des Nasenpflasters.
Ja.
Generell, aus derselben Zeit. Leute, apropos, soll ich mal einen richtigen Deep Dive machen?
Ja, bitte.
Weil das habe ich vorbereitet. Ich muss ehrlicherweise sagen, also auch heute an dem Nachspielzeitentag, aber so ein bisschen mehr für Micky, weil wir ja wissen, Maik, dass du in den 90ern überwiegend Tennis geschaut hast.
Richtig.
Da kannst du mir aber ganz kurz mal helfen. Diese Werbung, wo die mit dem Auto unter der aufgebrochenen Straße durchfährt. Welche Tennisspielerin war es? Ich bringe das immer durch. War das Anke Huber? Oder war das Franzi van Almsick?
Das war Franzi van Almsick.
Ja, ich war zu
mit
jung.
Mit einem Opel
durch aber Anke Huber hat auch Opel-Werbung.
Anke Huber. Also ist ja auch egal. Auf jeden Fall Maik 90er
Gottes
eher
Willen.
Tennis. Worauf ich hinaus will, ist, wir haben ja eine Anomalie der Geschichte.
Mhm.
Bayern München.
Das ist doch Maik, wie man sagt.
Redest
du denn über Maik? Das ist ja wirklich unglaublich.
Bayern München, Frechheit. Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund stehen in Europapokal-Halbfinals. Das gab es das letzte Mal in exakt derselben Konstellation in der Saison 94-95, als Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen im damaligen UEFA-Pokal im Halbfinale standen und Bayern München im Champions-League-Halbfinale. Das muss ja die zweite Champions-League-Saison gewesen sein, weil die erste hat ja Rudi Völler damals mit Marseille gewonnen, 94. Also war das die zweite offizielle Champions-League-Saison oder die dritte?
Hat Rudi Völler nicht 93?
Ja, dann war das die erste, aber das war eine der ersten Champions-League-Saisons. Also damals hieß es nicht mehr
Europacup der Landesmeister, sondern Champions
League. So, und ich habe mal mitgebracht,
so, jetzt bin ich gespannt,
die Startaufstellungen, weil das ist wirklich, das ist jetzt nur Name-Dropping, die nächsten anderthalb Minuten, aber es ist absoluter Nostalgie-Porn, weil es alle Namen sind, wegen denen wir damals Fußballfans geworden sind. Also wir fangen also mal an, wir fangen mal an mit der Partie Juventus-Turin Borussia Dortmund.
Oh, warte mal, so, jetzt, wir reden über die Saison, was?
94-95.
94-95, also.
Da weiß ich noch, Juventus Turin hat damals gewonnen, das war nämlich das Champions League Finale, war 97 quasi die große Rache.
Genau.
Und da kam Juve irgendwie mit breiter Brust und wusste ja, vor zwei Jahren haben wir die aus dem Stadion gefegt.
Genau.
Und Pustekuchen.
Also bei Borussia Dortmund dabei sind so Namen wie, ich versuche mir mal also, Ricken Tanko sind auf jeden Fall dabei, aber die waren wahrscheinlich eher eingewechselt.
Ricken Startelf.
Ricken Startelf, okay. Dann so Leute.
Knut Reinhardt.
Knut Reinhardt, Martin Kreh.
Mhm. Alles richtig bisher.
Kola war schon wieder zurück in Deutschland, ne? Da müsste Kola dabei gewesen sein. Dann war Möller. Möller war auch schon wieder zurück. Die sind gerade von Juve gekommen dann. Dauert zu lange.
Warte auf, ich sag mal ganz kurz, es gab 6 gelbe Karten auf Dortmunder Seite im ersten Spiel.
Ja, Kampfspiel.
Und, 2 gelbe und eine gelb-rote Karte bei den Italienern. Aber einfach nur für die Namen. Stefan Kloß, Julio César, Martin Kreh, Stefan Reuter, Matthias Sammer, Steffen Freund, Andreas Möller, Knut Reinhardt, Lars Ricken und Michael Zorc.
Krass.
Das sind allesamt Dortmunder Legenden.
Ja.
Und auf der anderen Seite, nur
mal die waren alle schon da. Überleg mal, Julio César und so, die waren alle dann recht frisch dort gerade.
Angelo Peruzzi. Didier Deschamps, Jürgen Kohler bei Juventus Turin.
Ah, okay.
Ja, Paulo Sosa, Roberto Baggio, Fabrizio Ravanelli, Gianluca Vialli und Trainer Ottmar Hitzfeld und Marcello Lippi. Und das ist nur eine der Partien.
Die waren beides Trainer bei Juve.
So, und jetzt kommt Leverkusen.
Wahnsinn.
Im Tor.
Rüdiger Völler.
Ja. Dann Tom Dooley.
Ach Gott, Tom Dooley. Der war bei Leverkusen, das wusste ich gar nicht.
Pass auf, jetzt wird es noch besser. Markus Happe.
Markus Happe, natürlich.
Jens Melzig.
Jens Melzig.
Sensationell. Pavel Happal. Hans-Peter Lehnhoff.
Mhm, sehr gut.
Ion Lupescu.
Ja.
Heiko Scholz. Der große, Bernd Schuster.
Ja.
Und jetzt kommt der Mann, wegen dem wir...
Ulf Kirsten.
Ja, vergangene Woche so viel andere Hasspost bekommen haben, weil ihr könnt doch nicht
Leverkusen
machen, die großen Spieler und dann den Schwatten vergessen. Ulf Kirsten. Also Ulf Kirsten und Paulo Sergio. Und auf der anderen Seite aber so geile Spieler, also wir reden ja hier vom AC Parma.
Warte. Da waren dabei, ich glaube, so Leute wie Enrico Chiesa, Faustino Aspria, Nestor Sensini, warte, waren viele. Dann Cannavaro war damals
wahrscheinlich
noch.
Der Italiener, der vom Vornamen auch beim HSV hätte spielen können. Dino Baggio.
Ach so. Stimmt, Dino Baggio.
Fernando Couto.
Ja.
Mein Go-To-Innenverteidiger damals beim Fußballmanager 98 vom DSF.
Ja.
Auf den ich noch auf CD-ROM hatte. Die Älteren werden sich Gianfranco Zola.
Mhm.
Oder Zola, wie man ihn auch aussprechen
kann.
Also wirklich große
Namen.
So, und die Bayern trafen seinerzeit auf Ajax Amsterdam, die ja dann später das Finale auch gegen den AC Mailand, das hat man damals noch gesagt, gewonnen haben. Und im Finale schoss ein 18-jähriger Patrick Kluivert das Siegtor, das 1-0, und ist bis heute, wenn ich richtig recherchiert habe, der jüngste Finalsiegtorschütze in der Geschichte der Champions League.
Ach, guck mal.
Mit irgendwie 18 Jahren und 123 Tagen. Aber die Bayern im Tor?
Wann? 95?
95.
Das wäre dann...
Nee. War, glaube ich.
Aber Aumann ist es auch nicht.
Uwe Gospodarek.
Oh.
Ah, ja, jetzt Verteidigung. Wir kennen viele davon mittlerweile persönlich. Markus Babbel, Thomas Helmer, Samuel, also Sami Kufur, jetzt Didi Hamann, Christian Nährlinger, Mehmet Scholl, Markus Schupp, Alain Sutter, Christian Ziege und Alex Zickler. Und auf der anderen Seite, und es ist wirklich wie ausgedacht, weil es eigentlich die Elftal ist jener Zeit, Edwin van der Sar, Danny Blind, Frank de Boer, Michael Reisiger, Frank Reichert, Ronald de Boer, Clarence Seedorf, Finne Di George, Nanko Kanu, Jari Littmann, Marc Overmars und Trainer Louis van Gaal.
Ja, das ist unglaublich. Das ist, ne?
Also diese sechs Teams, das ist so, also das ist wirklich, das ist meine gesamte Kindheit und die Anfänge meiner Fußballmanager-Karriere. So jeder einzelne Name leuchtet.
Ja, ja, das stimmt.
Völlig
das
spektakulär. Stimmt.
Und die Ajax-Mannschaft ist wahrscheinlich von allen die mit der größten Strahlkraft, weil das ist wirklich eine, das ist eine Mannschaft, die dann über Jahre hinweg noch natürlich aufgesplittet wurde und in allen europäischen Top-Vereinen dann jeweils noch reüssierten.
Hätte Jari Littmann auch nicht gedacht, dass er irgendwann nochmal bei Hansa Rostock spielt.
Ja, das ist allerdings richtig.
Irre. So, jetzt holt mich mal wieder mit in die Show.
Ja, stimmt. Jetzt ist
aber du hast ein paar der Namen auch erkannt.
Ein paar Namen kannte ich.
Kanntest du auch.
Absolut. Ja.
Ja. Ja, immerhin.
Pete Sampras habe ich vermisst, aber der war...
Also so, und jetzt, pass auf Mike, jetzt erklär du mir doch mal diesen UEFA-Koeffizienten, warum wir im Moment den fünften Champions-League-Platz bekommen. Weil ja wir wir haben ja im Moment drei Teams noch im Europapokal, deswegen haben wir den ganzen Wahnsinn ja gerade gemacht, aber die Italiener ja auch.
Tja. Aber die Italiener führen.
Ja.
Es geht um Platz 1 und Platz 2.
Ja. Und soll ich dir sagen,
und was gegen uns sozusagen läuft, also eins ist mehr oder weniger safe mit Italien, gegen uns läuft England. Und das Gute ist, dass die halt jetzt...
Die haben ja im direkten Duell quasi auch
noch
geschlagen.
Die holen ja keine Punkte mehr. Es gibt ja keinen englischen Verein.
Doch, es gibt noch einen einzigen englischen Verein, und zwar in der Conference League.
Aston Villa.
Ist es Aston Villa? Ich glaube schon, oder?
Also die Europa League ist ja Leverkusen gegen Rom. Und Marseille gegen Atalanta Bergamo, die Klopp rausgeschmissen haben. Muss man an dieser Stelle auch mal, the return of Atalanta. Und auf der anderen Seite, Champions League wissen wir ja, also es ist ja überhaupt kein Premier League Club mehr in den beiden wichtigsten Pokalen. Aber ich glaube, dieser Witz bei dem, und da kann die Regie mal kurz nicken, der Witz bei diesem Koeffizienten ist, dass alle drei europäischen Ligen gleich viel zählen. Also zumindest Champions League und Europa League zählen gleich viel. Und ich glaube, die Conference League auch. Also jeder Punkt, der in Europa geholt wird, zählt gleich. Also es ist nicht, könnt ihr euch noch erinnern früher, als Mario Jardel.
Ach so,
als, der goldene, war immer im Kicker, der goldene Schuh Europas.
Genau.
Und dann gab's halt, wenn du warst Ulf Kirsten, der wird jetzt einfach 10-mal genannt in diesem Podcast, du warst Ulf Kirsten und hattest 20 Tore.
Genau.
Dann hattest du 40 Punkte.
Ja, richtig.
Weil du einen Koeffizienten 2 hattest oder einen Multiplikator 2. Jardel hatte, glaube ich, immer 1,5, weil er bei Porto gespielt hat. Und dann gab's halt so, und dann gab's,
Reinhard Raufmann,
genau, ich wollte gerade auf Zypern, der hatte irgendwie 1.
Ja, ja.
Der hatte 49 Tore, aber hatte auch nur 49 Punkte.
Ja, genau.
So, und das war immer so in etwa, läuft das nicht.
Ja.
So, aber,
Das ist Wir sind auf jeden Fall kurz davor, dass, auch Borussia Dortmund sich für die Champions League in diesem Jahr qualifiziert.
Ja.
Trotz dessen, dass sie nur Fünfter werden.
Mhm.
Und dann ist es ja aber so, dass der Sechste, Eintracht Frankfurt, möglicherweise auch noch qualifiziert ist, wenn, aber nur dann, wenn Borussia Dortmund die Champions League gewinnt.
Was ich habe aber sogar, ich habe natürlich, das ist das absurdeste Szenario. Ich glaube, Sport 1 oder Sky hat es auch nochmal gepostet, wenn die Bayern es gewinnen, aber nicht unter die ersten vier
kommen.
Steht jetzt derzeit nicht wirklich zur Debatte. Wollen wir ganz kurz darauf zu sprechen kommen, in welch...
Dich interessiert das also nicht, was wir gerade...
Doch, das interessiert mich sehr, aber...
Warte mal, bis das mit dem DFL-Paket kommt. Da kannst du direkt mal abschalten.
Gott, deswegen.
Aber ich sag mal so, in der Werbung, wir haben noch ein richtiges Schmankerl in der Werbung, da können wir nochmal groß aufziehen.
Oder bin jetzt ja schon gespannt wie so ein Flitzebogen.
Ja, ist so. Also die Werbung ist diesmal, die ist speziell.
Also
ist auch ein Kollege.
Wir müssten mal kurz darüber reden, in welch komfortabler Position sich der Bundestrainer, Klammer auf, bis 2026, Klammer zu, Julian Nagelsmann, sich befindet. Denn wir haben so zwei Blöcke, aus denen er sich bedienen kann. Wir haben zum einen den Block Liga, was ist die Mehrzahl von Primus Primi? Der Liga Primi, also Leverkusen und Stuttgart.
Primeln.
Sich aus denen bedient zu haben, hat sich für ihn ja schon in den letzten beiden Spielen als absoluter Erfolg herausgestellt. Also die formstarken Leverkusener und Stuttgarter sich rauszupicken. Und jetzt parallel dazu muss man feststellen, Dann gibt es immer noch die zwei Liga-Versager. Das sind Dortmund und Bayern, die eine schlechte Saison gespielt haben, aber in der Champions League so fantastisch reüssieren und darüber dann eine andere Art der guten Form haben. Und aus diesen beiden Blöcken kann er sich jetzt bedienen. Und jetzt das gesagt habend, bedeutet das, dass wir natürlich in der Vorrunde rausfliegen. Ja, das ist völlig klar.
Ja.
Dass
aber wenn jetzt noch die Leipziger dazukommen, ja,
genau,
ne,
dann kurz vor, Jahr, genau. Das ist kurz vor Sommer 2017.
Ich fühlte mich an die eigenen
die
Worte erinnert.
Ja. So, ja, wir fahren doch mit drei Mannschaften nach Russland.
Richtig, richtig.
Wer soll uns schlagen? Wir sind wieder wer. Wir sind Europameister, die ganzen Jungen. Wir sind Confed Cup-Sieger. Nee, aber man muss ganz
aber
klar
sagen.
Aber
es ist schon eine komfortable Position.
Folgende Nachricht ereilte uns am Sonntag während dieses ja über weite Strecken doch sehr langweiligen Topspiels, das dann nur in der 90 plus 7 Minute nochmal spannend oder verrückt wurde oder eigentlich ja Hashtag Normalität, wenn man Bayer Leverkusen verfolgt die Saison. Mike Nöcker schrieb uns, wir müssen über Mats Hummels reden.
Das
ist der Benjamin Button der Liga. Was ist gerade mit dem los?
Ja.
Da greift ja genau das Nagelsmann.
Total, total. Phänomen. Ja, also genau, da gibt es eben noch zwei, drei Dinge zu sagen. Also es ist ja kein Geheimnis, wir sind Hummels-Fans und Hummels, aber auch abseits dessen, also man muss, ich glaube, die Prämisse ist nicht besonders glücklich, wenn man versucht so zu tun, als würde man objektiv über jemanden sprechen. Er spielt eine der besten Saisons überhaupt. Mhm. Ich erinnere nochmal an die Auftritte in der Champions League, auch in Mailand und so, also wirklich sensationell. Auch das letzte Spiel jetzt gegen Atletico hat ja auch wieder die ganzen Qualitäten von Hummels gezeigt. Also ja, klar, wie hast du mal gesagt, da ist eine Brechbohne auch mal dabei.
Neurohrer hat das gesagt.
Ja, das immer genau, über, du hast Neurohrer zitiert.
Ja.
Ich meine, ist, wie das Eigentor zustande gekommen ist, das kann dann auch mal passieren. Aber wie gesagt, am Ende einer langen Karriere, wenn du für zwei Dinge stehst, nämlich Monstergrätschen und traumhaft schöne Außenrisspässe, dann hast du im Laufe einer langjährigen Karriere auch einiges richtig gemacht. Und er ist in einer wirklich extrem guten Form. Er drängt sich auf, er macht sich derzeit fast unverzichtbar und es ist toll. Also es ist toll, das zu sehen. Und ich hoffe, er hängt auch noch ein Jahr dran.
Was ich gestern auch im Spiel gesehen habe, sind wirklich absolute Leader-Qualitäten. Ne? Also nicht nur die Tatsache, dass er eben wirklich, was grinst du mich so an dabei?
Leader-Qualitäten hatte bis jetzt nur Edin Terzic.
Ich wusste,
wir sind alle
ich wusste, dass da noch was, ich wusste, dass da noch was kommen würde.
Nein, weil ich das Gefühl habe, er war auch wirklich der Taktgeber der Mannschaft. Also diejenige, die sich aufgebäumt hat und ja gegen diese fantastische Truppe von Bayer Leverkusen auch erstens 75 Minuten lang super diszipliniert gestanden hat und dann halt eben umgeschaltet hat auf Angriff und immer vorne mit drin war eben Mats Hummels, bei dem man das Gefühl hatte, die Körpersprache alleine von ihm
total
hat Borussia Dortmund eben zu diesem ja fast Sieg gegen Leverkusen gebracht.
Es ist ja auch noch was anderes, man vergisst das immer nur so schnell. Wir haben vergangene Woche, wenn mich nicht alles täuscht, am Dienstag früh aufgenommen.
Genau.
Und am Dienstagabend saßen wir alle gemeinsam hier unten im Keller und haben bei dem einen oder anderen Bierchen dieses fantastische Spiel gegen Atletico geschaut. Es passiert einfach in so einer Woche so viel. Also wir saßen hier mit Martin Harnik und haben gesagt, ja Nagelsmann, jetzt geht er ja zu den Bayern.
Ja.
Pustekuchen, darf man ja nochmal sagen. Hm. Pustekuchen, er bleibt ja erstmal beim DFB. Das war ja so auch nicht abzusehen. Und was auch nicht abzusehen war eine solche Leistung gegen Atletico Madrid. Das widerlichste, wirklich und defensiv stärkste Team, würde ich schon mal sagen, der Champions League, da vier Tore zu schießen. Und natürlich, weil du gesagt hast, und Mats Hummels als führende Figur und wahrscheinlich auch, also Sabitzer, klar, Brandt und so, aber eine der prägenden Figuren dieses Halbfinal-Rückspiels. Und dann macht er diese Grätschen und dann kommt dieser Wahnsinns-Außenrisspass auf Brandt. Und das Eigentor, alles in einer Partie. Und wir waren ja immer, wir haben es ja schon zu einem Gag gemacht, wir waren ja immer hin und her gerissen. Siehst du, ich habe so gesagt, der darf nicht mit zur Euro nach dem Eigentor. Aber bei dem Außenrisspass war wieder natürlich, habe ja immer schon auf dem Zettel gehabt. Es ist wirklich verrückt, weil diese beiden Spiele zusammen, also dieses Spiel jetzt gegen Leverkusen, sind ja zwei auf allerhöchstem Niveau. Leverkusen im Moment wahrscheinlich die beste Mannschaft Europas, so von den Statistiken her zumindest, oder die aufregendste, und davor Atletico, und dann ist er der Turm in der Schlacht. Und da greift er genau das, was du gesagt hast, Micky. Das sind plötzlich die Aussortierten. Ein Goretzka, der sagt, ich gebe jedes Wochenende mein Bestes, dann muss Julian mal reagieren.
Ja. Was er auch tut
ein Tor,
übrigens, ne?
Eine Vorlage.
Ja, auf Goretzka wollte ich auch gleich zu sprechen kommen.
Sieben Balleroberung, 10 entscheidende Pässe. Ich habe mal die Statistiken mir angeguckt. Goretzka bei den Bayern und Hummels bei den Dortmundern und auch mit Abstrichen Julian Brandt wirbeln ja auch deshalb so oder sind so präsent, weil sie sich nochmal anbieten müssen.
Ja, und also da muss man, genau, also da muss man dann sagen, da hat offensichtlich Nagelsmann mit seiner Art der Motivation einiges richtig gemacht, denn er macht Stammspieler plötzlich zu Reservisten und kitzelt, also das, was man sieht, lässt ja keinen anderen Schluss, so kitzelt aus denen nochmal einen absoluten Leistungswillen heraus und so wie sie sich präsentieren, sollte dann der Bundestrainer darauf dann irgendwann, wenn es denn so bliebe, auch reagieren. Übrigens noch eines noch angefügt, kaum, dass wir Stefan Ortega in die Nationalelf quatschen und uns die Frage stellen, warum eigentlich immer wieder Oliver Baumann, patzt Baumann auch schon, um uns wieder einmal in dem zu bestätigen, was wir gesagt haben. Also auch da wird auch auf das, was wir sagen, reagiert.
Aber Ortega stand im Rückspiegel in Real Madrid nicht in der Startelf. Ne?
Das ist richtig, ja. Wieder
Ganz kurz nochmal zurückgesprungen auf den Gedanken, den ich gerade zu Ende bringen wollte, dass nämlich es eigentlich relativ schlau gemacht worden ist von Julian Nagelsmann. Wir reden über Spieler, die du ja nicht, oder andersrum gesagt, die kannst du ja in so eine Turniervorbereitung blind reinschmeißen. Mhm. Also du brauchst ja jetzt mit Goretzka und Hummels und ähnlichem, die brauchen ja nicht diese beiden Vorbereitungsspiele im März. Aber das war ein ziemlich smarter und schlauer Move, ganz unabhängig davon, ob sie jetzt mit zur EM kommen oder nicht. Er hat sie auf jeden Fall sozusagen angezündet.
Ja.
Aber überleg mal, wenn am Ende Nagelsmann auch noch schuld ist an einem deutsch-deutschen Finale in der Champions League, weil die beiden, weil plötzlich beide Teams in Europa performen, um sich nochmal anzubieten mit den Schlüsselspielern. Also auch das
ist Nagelsmann gerade
auch der Schattentrainer von Borussia Dortmund und Bayern München.
Ja. Also,
aber pass auf, dann Mike, als Beobachter beider Mannschaften ja dann auch, wen würdest du denn Stand jetzt aus dem, also es ist ja ein großer Kreis an potenziellen deutschen Nationalspielern beim FC Bayern München und bei Borussia Dortmund, die nicht dabei waren bei der letzten Länderspiele, also die sich anbieten müssen. Wen würdest du im Moment blind nominieren, wo du sagen, und auch unter der Prämisse, dass du maximal 2 bis 3 Plätze noch frei hast. Also welche 2 bis 3 Spieler würdest du sagen, okay, die müssen eigentlich mit, lieber Julian Nagelsmann, du hast jetzt
Zeit. Du hast jetzt
Post an Julian schreiben.
Also ich würde...
Draxler! Oh, Entschuldigung, wo kam das denn?
Nein, ich würde Hummels auf jeden Fall mitnehmen.
Ja.
Definitiv. Und bei den anderen bin ich mir ehrlicherweise nicht so sicher.
Goretzka.
Ja. Also ich würde Hummels und Goretzka einpacken, aber das habe ich ja schon vor mehreren Spieltagen gesagt, aber jetzt unterstreichen sie es halt auch noch dick.
Ja. Also bei Goretzka ist ja wohl offensichtlich Goretzka.
Goretzka, der kommt aus dem Ruhrgebiet. Goretzka. So,
Goretzka.
Jean-Franco Soler.
Angeblich, man weiß es nicht, man steckt ja nicht drin, also in der Nationalmannschaft, ist es ja so, dass er leichte Schwierigkeiten damit haben soll, auf der Bank zu sitzen.
Das ist halt selber, was man ja Hummels das, ja auch
attestiert. Deswegen sagt Nagelsmann ja, Hummels ist zu erfahren und ein zu großer Name, um ihn auf die Bank zu setzen. Ja. Und ich sage dir auch, selbst wenn Hummels mitkommen würde, Tah und Rüdiger, also wer Rüdigers Blick gestern bei dem Foto, hast du es gesehen? Ja. Bei dem Foto von Real Madrid in der Kabine, die haben ja 3-2 gestern Abend den Klassiko gewonnen, mit einem wieder Duplizität der Ereignisse, Bellingham wieder spät,
Wahnsinn.
In der 90+1 oder 90+2, und dann dieser Blick von Rüdiger.
Ja.
Und der Mann steht auch im Champions League Halbfinale. Das haben wir ja auch noch besprochen letzte Woche, dass ja Toni Kroos, Rüdiger sind ja auch noch da. Na, mit dieser Leistung, Rüdiger, der das entscheidende Tor, der hat, ist noch nie in einem Pflichtspiel oder nie in einem Europapokalspiel zum Elfmeter angetreten und wämst das Ding da unten links
an. Geiler Zeitpunkt, um damit anzufangen.
Der schwitzt ja Testosteron.
Ja,
der ist ja, also eine breitere Brust kannst du kaum haben. Der ist ja gesetzt und ein Jonathan Tah auch. Das heißt, Mats Hummels wäre ja nur noch der oder das Backup.
Und das wissen
und weiß
sie
halt
ja
nicht,
auch,
ob der Mann, der ja gerne
halt
auch
so
mal eine Werbebande verprügelt, wenn es nicht so läuft.
Ja, das ist halt ein bisschen der Punkt. So, setzen die sich auf die Bank, ja oder nein? Wenn sie es nicht tun und wenn man sozusagen die Angst haben muss, dass in die Truppe eine Unwucht kommt, dann würde ich an Julian Nagelsmanns Stelle auf beide verzichten. Wenn das vielleicht sogar auch eine disziplinarische Maßnahme gewesen ist, sie nicht zu nominieren jetzt im März für die Länderspiele und sozusagen die Rolle damit klarer definiert worden ist und soll ja offensichtlich eben beim ein oder anderen Spieler auch Schwierigkeiten gegeben haben, damit mit der Motivation, wenn er eben auf der Bank sitzen musste und nicht in der Startelf stand. Ich glaube, dass die Harmonie, die die Nationalmannschaft jetzt im Moment gerade hat, die darfst du nicht gefährden. Und,
ja,
und entweder hast du das Gefühl, sie ist nicht gefährdet, oder du hast das Gefühl, sie ist gefährdet.
Aber da
und
hilft natürlich genau Nagelsmann auch seine Zeit beim FC Bayern, der diese ganze Ego-Kiste natürlich kennt und der auch weiß, was kann passieren. Also wenn man beim FC Bayern schon mal eine Kabine verloren hat, weiß man ja auch, wie man eine behält. Also wenn er gelernt hat. Und das ist natürlich jetzt sein großes Plus, entscheiden zu können mit Blick und nur die kurze Entscheidung. Ja, ja. Der muss ja nicht langfristig bleiben. Einfach nur, was ist am besten für uns im Sommer, für die deutsche Nationalmannschaft. Wahnsinnig spannend. Aber eines haben sie schon geschafft. Eines haben die letzten Wochen geschafft. Und wir waren ja zusammen, Mike und ich waren ja damals, Lena war auch noch dabei, wir waren ja im Oktober im Berliner Olympiastadion gegen die Türkei da, bei der Niederlage. So. Erinnert euch mal so ein bisschen an die Stimmung im Oktober rund um die Nationalmannschaft, aber auch rund um den deutschen Fußball. Natürlich
Rock
Bayer Leverkusen hatte
Rock Bottom, sagt man immer,
war noch nicht, genau, war noch immer nicht besiegt, wie jetzt auch, aber Borussia Dortmund, da wussten wir nicht, da schmerzte dieser 27. Mai noch sehr. Und wir waren eigentlich so, gar keine Lust auf diese Europameisterschaft und boah, ist der deutsche Fußball scheiße und die Bundesliga. Jetzt, halbes Jahr später.
Wir sind wieder wer.
Nein, aber im April, wir reden, ohne ironisch zu werden, sondern ernsthaft, weil es uns auch interessiert, das erste Mal seit Jahren in diesem Podcast über die Nationalmannschaft und den Bundestrainer und der musste sich dafür nicht mal an die Eier riechen. So, da, also es ist einfach fantastisch. Und
Zeitenwende.
Und du hast ein Halbfinale wieder, also du hast ja die Wiederauflage nahezu von Wembley 2013. Es hat sich so gedreht in einem halben Jahr. Und da siehst du halt, wie schnelllebig das auch ist. Also wie spaßbefreit dieser Herbst war aus deutscher Sicht. Und wie wir jetzt oben auf sind. Toni Kroos ist zurück. Die Nationalmannschaft, das macht Spaß. Schwarz-Rot, geil. Ich hab schon drei Fahnen am Leimroller.
Hast du schon?
Ja. Und und du hast ein deutsches Halbfinale. Also es macht ja wieder auch Spaß. Also außer an einem Samstagnachmittag, aber.
Ja. Auch selbst das war okay. Die Forelle in der Taverna Romana ist halt einfach wirklich sehr, sehr gut, das muss man sagen. Und
blau oder?
Ich war blau, ja. Und,
und dann hat dann natürlich die Bayern ja auch noch Müllerinnenart gewonnen, ne?
Das ist das. Nochmal zurück zur Liga, möglicherweise gibt's da.
Ja, Thomas Dinge. Müller hat das erste Mal in seiner jetzt über 700 Pflichtspiele für den FC Bayern andauernden Karriere an einem 30. Spieltag getroffen. Und ist damit einer von drei Spielern. Ja, sie haben ihn damit konfrontiert.
Wahnsinn.
Sie haben ihn wirklich. Du gewinnst 5-1 beim ersten FC Union, wie wir von Wer wird Millionär gelernt haben. Beim ersten FC Union, du gewinnst 5-1. Goretzka spielt eine fantastische Partie. Thomas Müller trifft zweimal, weil das ist ja ein Thomas Müller-Spiel. Mhm. Arsenal war ja keins. Mhm. Da wurde ja auch Tuchel noch gefragt. Und dann kommt Thomas Müller raus, Doppelpack, alles gut, 703 Spiele oder so jetzt. Und dann sagen die, herzlichen Glückwunsch, sie haben ja jetzt auch an einem 30. Spieltag getroffen. Der guckt die so an und sagt, ach, sowas wird jetzt auch gezählt. Aber er ist wohl nur einer von drei Aktiven oder generell nur drei Spielern. Ich glaube, Lewandowski hatte das auch geschafft.
Die jemals an einem 30.
Nein,
Spieltag getroffen
an jedem
haben.
Einzelnen Bundesligaspieler. Also die,
okay.
Also das zählt man natürlich, ich muss es jetzt niemandem erklären, aber über die ganze Karriere immer so, der hat halt es geschafft, insgesamt an jedem Spieltag getroffen haben. Ja. Das hat, glaube ich, also ich habe es das erste Mal gelesen, dass es diese Statistik gibt bei Lewandowski, der, glaube ich, es geschafft hat,
Gerd Müller
der gegen
auch geschafft
alle aktiven
haben.
Bundesliga, also jetzigen Bundesliga-Teams getroffen hat.
Das war auch Union Berlin, ne? Der hatte auch, glaube ich, gegen alle getroffen,
Union
nur nicht gegen...
Union ist ein gutes Pflaster.
Nur nicht gegen Union Berlin.
Weil sie haben sie treffen
sind ja auch noch recht frisch
kaum
in der
noch
Liga.
Das Tor und haben aber auch noch das Verteidigen verlernt. Ja. Die rutschen, sind nämlich auch ganz nah beim VfL Bochum jetzt. Und, aber ich möchte eine Sache... weil Thomas Müller ja sozusagen der Bundesliga-Dino ist mittlerweile, möchte ich eine Sache noch hier auch vielleicht vor der nächsten Pause noch besprechen mit euch. Es ist ja wirklich verrückt. Marco Seifert hat mir das gestern Abend nochmal geschickt. Und ich hatte es vorher auch schon in der Süddeutschen gelesen. Aber wenn Holstein Kiel und St. Pauli aufsteigen sollten und der HSV nicht, ist der HSV der Dino der zweiten Liga.
Ist das nicht krass?
Weil sie dann die Mannschaft sind, die am längsten am Stück in der zweiten Liga spielen.
Ja, das ist doch super. Der Dino liebt.
Ist das nicht verrückt?
Ja, fand also, Wahnsinn. Kann man,
also meinst du, dann schalten sie auch die Uhr wieder an?
Ja.
Ja, dann schalten sie die Uhr wieder an. Ja, ist das verrückt, oder?
Ja, aber sie sind einfach ab nächster Saison und ich gehe jetzt, ich habe ja Mike auch gestern direkt nach dem Sieg in Hannover, Eggestein hatte irgendwie 63 oder 65 getroffen. Für mich das wichtigste St. Pauli-Tor der Saison, weil es drohte ja gerade so zu kippen. Also sie hatten ja also The Trend.
Ja, sie haben Morbus HSV gekriegt, ne? Plötzlich irgendwie jetzt vorm Aufstieg jetzt komplett abzukacken. Das war jetzt, glaube ich, also der denkbar wichtigste Sieg.
Haben in Hamburg am falschen Pöhler geleckt.
Ja, aber wirklich.
Nee,
ja.
Aber und St. Pauli jetzt ja, würde ich fast sagen, fast durch. Mhm. Also es würde mich sehr wundern, wenn nicht Holstein, Kiel, St. Pauli direkt hochgehen.
Sie waren schon mal durch, ja. Aber ich denke, das war
und
jetzt...
Düsseldorf wird, glaube ich, das Aussicht nicht mehr nehmen lassen.
Den dritten Platz?
Ja.
Wir sind ja sechs Punkte jetzt entfernt vom HSV.
Vier Spiele noch.
HSV. Plus besseres Torverhältnis. Ja. Also es ist schon... also es sieht alles danach aus, dass die ersten beiden Plätze vergeben sind und der dritte letztlich
müssen
auch.
Müssen wir gleich nochmal kurz vielleicht nochmal ein, zwei Worte zum FC Köln verlieren. Finde ich nicht uninteressant. Mhm.
Der erste FC Köln, über den ein sehr guter Freund von uns, ein großer Fußballfachmann, gesagt hat, auch vor dem Hintergrund dieser Transfersperre, ich glaube, wir haben es sogar hier schon mal besprochen, wenn die runtergehen sollten, wird sie ein ähnliches Schicksal wie Schalke 04 ein, aber wahrscheinlich sogar schmerzhafter, weil also ein Durchmarsch, der Negativ-Durchmarsch
total.
In die dritte Liga, weil man sich ja auch nicht verstärken kann im Sommer und im Winter.
Das ist, glaube ich,
im Winter schon.
Im Winter, nächsten Winter dann
im
doch
Winter
wieder?
Schon.
Okay. Aber es sind also, genau, aber es ist wirklich vielen, glaube ich, immer noch nicht ganz klar, was das bedeutet. Ne? Was das bedeutet, wenn die absteigen, was für eine dramatische Situation da einsetzt. Aber da werden wir gleich noch ein Wort drüber verlieren und kommen zunächst einmal hierzu.
Werbung, Werbung, Reklame, Reklame, MML, Werbetrainer ist mein Name, der Content immer allererste Sahne. Niki, Mike und Lukas, die weltbeste Reklame.
Unser Lukas war das. Der hat es selber
ist
gemacht.
Ja nicht zu fassen, weil der da alles zusammenbastelt.
Das ist unser Hans Zimmer.
Das ist doch der Wahnsinn, ne?
Ja, und jetzt pass auf, das ist natürlich ein groß. Also ich hab immer mal gehofft, dass sie bei uns wärmen. Aber
weil Simon Mobile ist ja, hallo, ey.
Was ist los? Hast du einen Schlaganfall?
Da guckst du kein Fernsehen?
Nein.
Also, Simon Mobile hat als Werbeträger, beziehungsweise als Maskottchen, einen Waschbären.
Ach
und der wird gesprochen von Martin Semmelrogge.
Ach, wirklich?
Ja, natürlich. Ja. Ach, das kann ja wohl nicht wahr sein. Simon Mobile.
Also bei Waschbären, da fällt mir immer ein sehr schönes kleines Video ein und man sieht einen Waschbären an einem Wasserlauf, an einem kleinen. Und dieser Waschbär hat so einen Klumpen Eis in seinen kleinen Pfoten und dann wäscht er den. Und Waschbären heißen ja Waschbären, weil sie quasi ihre Beute waschen. Mhm. Und dann siehst du, wie der Waschbären, der hat dann diesen dicken Klumpen in der Hand und denkt, du Däubel, da habe ich mir aber was jetzt gefangen.
Ach.
Und während er den in das Wasser hält, wird dieser Klumpen immer kleiner, der Eisklumpen, er schmilzt in seinen Händen und ist plötzlich weg. Und der Waschbär guckt auch so wie Boris Becker am Geldautomaten.
Ja.
Und plötzlich ist alles weg.
Mal, ich
und
dachte,
so,
der Klumpen ist auch ein Kollege.
Er ist auch ein Kollege.
Aber mal ohne Witz.
Nee, Moment, du musst mich schon eben kurz noch die Brücke basteln lassen, sonst ist nämlich diese ganze tolle Waschbären-Anekdote.
Ja, aber ich wollte ja sagen, dass ich ein ähnliches Video kenne, nur halt näher an Hamburg und dem Hamburger Dom, nämlich mit einer Zuckerwatte an einer Pfütze. Und das ist noch viel trauriger. Der hat so eine große Zuckerwatte sich geklaut und will die Zuckerwatte. Und jeder weiß, Zuckerwatte in Wasser verschwindet.
Und das
einfach.
Ist auch ein Waschbär gewesen.
Wie euer Geld, wenn ihr den falschen Mobil.
Dankeschön,
da wolltest du doch hin.
Da wollte ich.
Jetzt mach's doch bitte.
Nee, jetzt kannst du auch weitermachen, weil das war natürlich eine. Richtig, du hast also den Faden aufgenommen.
Ja.
Und weißt du was? Wir leiten jetzt einfach weiter zu Mike. Jetzt muss er damit klarkommen, was wir ihm da hinlegen. Bitte.
Ich muss jetzt hier die ganze Arbeit.
Ja, Mike ist auch ein Kollege.
Ich muss den Karren wieder aus dem Dreck ziehen.
Wir
haben
begeistert mit schönen Tiergeschichten.
Ja. Simon Mobile bietet auf jeden Fall den perfekten Mobilfunkvertrag und zwar mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst erstmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Mir nichts, dir nichts.
Ansonsten gibt es Sim Mobile normalerweise 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen. Ab 8,99 im Monat. Bitte immer.
Achso, das ist ja noch aus dem Briefing.
Man kann übrigens monatlich zwischen 12, 17 und 27 Gigabyte wechseln. Also immer rauf und runter sagen, was will ich jetzt und so weiter und so fort. Ab 8,99, Freunde.
Ja, und es gibt ja noch weitere Vorteile von Simon Mobile. Das ist nämlich monatlich kündbar. Und Leute, es ist Top-D-Netz-Qualität, inklusive kostenlosen 5G All-Net-Flat und Wi-Fi-Calling. Er ist ja sowieso natürlich dabei.
Also wenn ich meinen Freund Dieter Hallervorden in Berlin anrufen will, von Mallorca aus. Aber was macht das Telefon dann für ein Geräusch bei ihm?
So Leute, das Ganze ist... Bitte, es ist monatlich kündbar. Das ist wichtig noch an dieser Stelle zu erwähnen. Und für alle, die das noch nicht überzeugt, gibt es bis zum 13. Mai mit dem Code MML2 für 12 Monate monatlich 2 Gigabyte on top. Der Code kann ganz einfach auf der Website oder in der App eingelöst werden. Also nochmal die Info dazu unter simon.link/MML. Und wie gesagt, mit dem Code MML2 gibt es für 12 Monate monatlich 2 Gigabyte on top.
Guten Tag, mein Name ist Micky Beisenherz. Ich bin hier, um eine kurze Richtigstellung anzugehen. Anders als fälschlicherweise behauptet, hat den Simon Mobile Spot nicht Martin Semmelrogge eingesprochen. Es war sein Sohn Dustin. Übrigens, falls ihr mal die Stimme von Martin Semmelrogge brauchen solltet, ich mach's für die Hälfte. Ich wollte ja nur anbieten.
Werbung, Werbung, Reklame, Reklame, MML, Werbetrainer ist mein Name, der Content immer allererste Sahne. Niki, Mike und Lukas, die weltbeste Reklame.
Das war unser persönliches Santiano, ne?
Das war das richtig von der Kogge direkt.
Sag mal, weil ihr es beide in der letzten Folge versprochen habt, reden wir jetzt aber auch kurz über Bernd Hölzenbein, oder?
Jetzt reden wir kurz über, ja, also das darf man ja nicht auslassen. Also ich dachte dieser Tage noch, das ist jetzt diese Generation der Weltmeister von 74, die sukzessive, also dieser Kader in Anführungsstrichen wird langsam ausgedünnt. Also Franz Beckenbauer ist rund 100 Tage verstorben. Jetzt kommt Bernd Hölzenbein dazu. Er ist auch beileibe nicht der erste 74er Weltmeister, der verstorben ist. Zum Beispiel Gerd Müller oder halt eben auch Jürgen Grabowski, eine weitere Legende von Eintracht Frankfurt, lebt schon nicht mehr. Da wirst du so ein bisschen demütig, wenn du denkst, das ist die Elterngeneration, die jetzt sukzessive verschwindet.
Oder um es mit dem großen SZ-Dichter Holger Gerz zu sagen, aber mit jeder Todesnachricht diese immer wieder tief traurige Erkenntnis, auch die herrlichsten Fußballmannschaften gehen irgendwann vom Feld.
Besser kann man es wohl nicht ausdrücken.
Ja, und was so verrückt ist, ich als jemand, der ja wirklich bewusst angefangen hat, Fußball zu schauen mit der WM 94, also ich habe ja 90 verpasst, weil ich noch zu klein war und weil da in meinem Elternhaus ja nicht so aktiv Fußball geguckt wurde, das habe ich mir ja selber erarbeitet, hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass der fliegende Mann in Schwarz-Weiß aus dem Münchner Olympiastadion, also diese berühmte Fotografie, dass das Bernd Hölzenbein war, also derjenige, der damals über das holländische Bein geflogen ist und seine ganze Karriere, hat er selber mal gesagt, auch auf diesen Elfmeter reduziert wurde, weil natürlich immer die Frage war, auch vom niederländischen Fernsehen später, die haben ihm sogar Geld geboten und gesagt, er soll zugeben, dass es eine Schwalbe war.
Ja.
Also es ging mal darum, war das eine Schwalbe oder war es wirklich ein Foul? Also das war ja der Elfmeter, den Paul Breitner dann verwandelt hat, zum zwischenzeitlichen 1:1.
Ich glaube, ja.
Ja. Das ist Bernd Hölzenbeins größtes Bild oder damit geht er in die deutsche Fußballgeschichte ein. Aber ein anderes fand ich viel besser, weil das wiederum hatte ich irgendwie vor Augen. Das ist noch geiler als das Sitztor von Axel Kruse. Es gibt ja dieses Sitztor von Axel Kruse, als er für VfB Stuttgart gespielt hat. Aber im das war UEFA-Pokal. Sie haben ja 81 den UEFA-Pokal?
80 gegen Gladbach?
79-80. Ne?
Ja, genau.
Im Finale gegen Gladbach, den UEFA-Pokal gewonnen.
Ja.
Und auf dem Weg dorthin gab es ein Rückspiel gegen Dynamo Bukarest und die Eintracht hatte 0-2 verloren im Hinspiel und musste sozusagen mindestens 2 Tore schießen, um ins Elfmeterschießen zu kommen. Und da hat er nach einem Torwartfehler im Liegen sitzen einen Sitzkopfball, also geistesgegenwärtig. Man sagt ja auch, nicht nur Rudi Völler hat über Bernd Hölzmann gesagt, er ist ein absolutes Schlitzohr gewesen. Mhm. Das Schlitzohr war ja damals eine Auszeichnung und er war sozusagen der Inbegriff des Schlitzohres, weil er im Sitzen liegen diesen Kopfball verwandelt hat. Also das bleibt für mich dabei. Ja, ja. Das sagt viel über einen Spieler
ist
aus
der auch Rekordtorschütze
160
der
Tore für die Eintracht.
Ja, absolut.
Das ist interessant. Also du hast ja den gerade eben schon zitierten Artikel aus der Süddeutschen Zeitung hast ja rumgeschickt und das Interessante war, also anders als ihr, ist die WM 74 so mein erster sehr verschwommener Erinnerungsmoment an ein Fußballspiel, das ich geguckt habe. Damals war es ja noch so, ich glaube, das Farbfernsehen ist 1969 erst erfunden worden und noch nicht jeder hatte einen Farbfernseher zu Hause. Da mein Vater aber in dieser Branche arbeitete, hatten wir das und insofern war zumindest in meiner Erinnerung sehr, sehr oft, dass einfach alle Freunde sozusagen zu uns kamen und Fußball guckten und eben das Einzige, woran ich mich 74 erinnere, weil da war ich 5 Jahre alt, war, ich erinnerte mich an orangene Trikots bis heute. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich das Finale ganz offensichtlich geguckt habe.
Ja.
Ich kann mich aber an keinen weiteren Verlauf oder ähnliches erinnern. Dennoch hatte ich immer so das Gefühl, okay, das ist das präsenteste Momentum an Fußball, das erste Momentum an Fußball, was ich so im Kopf habe. Und dann weiß man halt, alles klar, die Fußballgeneration deiner Eltern, die ist mittlerweile gestorben, die 54er Helden. Aber die 74er, die leben ja alle noch.
Naja.
So. Und dann im Zuge dessen und im Zuge des Artikels, den du rumgeschrieben
hast, wird dir erstmal bewusst, wie viele von denen bereits aus dem Leben geschieden sind.
Wie lange Gerd Müller auch schon tot ist.
Bernd Nickel, ja. Jürgen Grabowski, Bernd Hölzenbein jetzt, Gerd Müller ohne Frage.
Aber zweimal Bayern München, also den Verstorbenen, dreimal jetzt Eintracht Frankfurt, ne? Nickel, Grabowski und Hölzenbein und zweimal die Bayern, also 5 sind verstorben.
Franz Beckenbauer natürlich auch, logischerweise.
Naja,
gar nicht so klar, ehrlicherweise.
Aber das ist ja einfache Mathematik. Also ich meine, der Weltmeistertitel ist halt einfach mal 50 Jahre her.
Ja.
Das ist für uns, die wir irgendwie so um die 40, 50 sind, ist natürlich dahingehend schon erstaunlich, weil man immer das Gefühl hat, 74 ist jetzt so 30 Jahre her, aber es sind halt einfach 50 Jahre und das sind Männer, die waren zu dem Zeitpunkt Mitte 20, Ende 20.
Letschkow gegen Hessler ist 30
Jahre her. Ich habe ja diese Woche Geburtstag und ich bin auch ehrlicherweise immer wieder geschockt, wenn du sagst, 50 Jahre ist 74 her und ich kann mich daran erinnern, dass ich es gesehen habe, dann merkt ihr alle, ich werde 34.
Das ist absolut korrekt.
Herzlichen Glückwunsch.
Nee, 35 werde ich dieses Jahr. Aber Scherz beiseite, trotzdem hat man ja immer noch so irgendwie das Gefühl, natürlich leben die alle noch. Das war doch gerade erst jetzt nicht zwingend gestern, aber da man sich an Ereignisse erinnert,
klar,
hat man nicht so unbedingt sofort drauf, dass es halt davon einige gibt, die nicht mehr leben.
Jetzt musst du dich nochmal ganz kurz in die Situation unserer Eltern hineinversetzen. Mhm. Also mein Vater, der ja nun Jahrgang 44 ist, der wird solche Meldungen vermutlich nochmal mit einem ganz anderen Gefühl zur Kenntnis nehmen.
Absolut, ja. Jetzt sind wir aber abgeschwiffen, ne?
Macht ja nichts, dafür sind wir ja da, ne?
Ja, eigentlich sind wir ja natürlich schon auf dem völlig richtigen Weg, also aus meiner persönlichen Sicht.
Ja, Fußballgeschichte.
Weil du jetzt über Fußballgeschichten.
Ja, Geschichten, die nur der Fußball schreibt, ne?
Ja, so ist es. Es ist ja so verrückt, dass natürlich, Micky hatte das auch schon mal vor ein paar Wochen angemerkt, dass natürlich sich so vieles jährt. Dadurch, dass die Turniere ja auch immer, weißt du, eine Europameisterschaft ist halt immer 84, eine Weltmeisterschaft war, also 84 war was, 94 war was, 99 ist jetzt 25 Jahre her, die Bayern. Also es gibt so viele Jubiläen, es gibt so vieles, was man zu dieser Europameisterschaft auch wieder erzählen kann. Und diese Geschichten sind ja auch einfach so besonders und die bleiben ja bei uns. Deswegen ja auch am Anfang dieser Kader. Also jeder hat plötzlich eine Geschichte zu Vialli, der ja auch verstorben ist mittlerweile.
Oder zu Ravanelli, dessen Haare, die weiße Feder, ja, mich so begeistert hat, dass ich damals zum Friseursalon Pawlowski gegangen bin in der Langenstraße in Kassel-Brauxel in Habbinghorst, ja, und wollte mir die Haare grau färben.
Na, Herr Weisenherz, wie sind Sie eigentlich zum Friseur gekommen?
Ja, immer die lange Straße rauf. So. Und dann bin ich damals, das muss gewesen sein, so 1995, 96, bin in den Frisiersalon gegangen und die Frau hat mich natürlich angeguckt, als hätte ich irgendwie gesagt, dürfte ich gerne ihre Tochter schächten, würde ich gerne, und so, sie war etwas überrascht und wusste auch...
Mein Name ist Umberto.
Ja, wusste und wusste mir auch nicht zu helfen. Ja. Dann hat sie mir die Haare einfach in ihrer Not also ganz blond gemacht, sah ich aus wie Eminem, ich wollte aber eigentlich aussehen wie Ravanelli. Ja. Also die Dinge regulieren sich im Laufe der Jahre ja, wie wir alle sehen, von
ist
alleine.
Ist Panzer Sweaty Ravanelli.
Ja. Genau so war's. Ja.
Ach, bald werden auch Bücher über uns geschrieben mit den schönsten Anekdoten aus Fußball-MML. Bis es soweit ist, müssen wir uns mit diesem fantastischen Buch begnügen.
Richtig.
Um es mal zu sagen.
Ja, wir müssen ja kurz mal die Hörer mitnehmen. Also ich habe euch ja Bücher mitgebracht.
Ja.
Druckfrisch am Samstag in den Handel gekommen und wollte euch das natürlich jetzt direkt am Montag hier im Studio überreichen als Geschenke. Ich werde es euch auch gleich noch signieren, weil ich auch seit Wochen aufgeregt bin, muss ich sagen. Es ist ein Jahr Arbeitszeit in dieses Buch geflossen und es sind viele, viele, viele tolle Geschichten dabei, die mir einfach ein persönliches Anliegen war nach den Zeitlupen. Also Geschichten, die ich noch erzählen wollte. Das fing eigentlich alles an, die Idee dieses Buches, weil die Kollegen von Hands of God hatten den Griff in die Eier von Vinnie Jones und Paul Gascoigne als Kunstwerk. Und es hat nicht mehr in die Zeitlupen gepasst. Ich habe gesagt, ich will diese Geschichte aber einmal erzählen. Ja. Und dann bin ich nach England geflogen, um die beiden zu treffen, wie wir auch, da war ich ja auch, haben wir auch im Podcast drüber gesprochen letztes Jahr. Und dann waren aber so ein paar Geschichten, die einfach so ein Muss waren. Also Beckenbauer und Pelé in New York, ausgehend von diesem fantastischen Foto. Da sind wir wieder bei Fotos, die sich eingebrannt haben. Also jeder kennt das ja, dieses Sternfoto. Pelé und Beckenbauer unter der Dusche.
Ja.
Und dann war es mir halt noch ein großes Anliegen, 20 Jahre, da sind wir wieder beim Jubiläum, 20 Jahre danach Rehakles und die Griechen nochmal zu erzählen. weil das natürlich...
Was mir auch gefällt, ist übrigens Seite 99, Profis unter Palmen, die Männer, der Dschungel und die Authentischkeit.
Ja, nein, wirklich, wirklich ganz toll. Also ich freue mich jetzt schon, also man muss übrigens mal so die B-Note, es fühlt sich gut an, es sieht gut aus, es fühlt sich gut an, es ist wirklich richtig schön geworden. Es ist ein ganz tolles Buch und ich habe so Lust auf die ganzen Geschichten darin. Also nur auf der Rückseite, ja. König Otto auf dem Thron, der Kaiser in New York, ein Torhüter als Wrestler. Also wer da nicht schon Bock drauf hat, ist doch wirklich fantastisch. Und Thorsten Legert ist auch eines,
die Rollen, auch ein Kapitel. Die Rollen seines Lebens.
Tim Wiese. Ja. Ach toll.
Ach, sehr schön.
Der Sommer, die Urlaubszeit muss nicht vor der Tür stehen, um sich dieses Buch zu kaufen und es lesen zu wollen. Aber es ist sicherlich nicht die schlechteste Zeit, um zu sagen, oh, weißt du was, ich glaube, das hole ich mir mal, um dann meine freien Tage und Stunden damit zu verbringen. Also ich habe wahnsinnig Lust darauf, es zu lesen. Ich durfte ja dem Entstehungsprozess punktuell immer mal wieder beiwohnen und freue mich deswegen doppelt darauf.
Du kannst übrigens mal gerade... Schlag mal auf, Seite 21, das ist die erste Geschichte, die Stimme des Königs. Du könntest den obersten Teil mal sagen.
Also hören Sie mal, meine Spieler sagen immer, der Johannes redet wie ich, nur auf Griechisch. Wir sprechen die gleiche Fußballersprache.
So, und darauf mehr oder weniger sinngemäß antwortet Johannes Topalidis, wenn Rehagel etwas Negatives gesagt hat, habe ich das einfach ein bisschen anders übersetzt. Mit Zuckerguss überzogen. Finde ich wahnsinnig schön.
Ja, es ist ja auch vor allen Dingen, mir war das ganz, ganz wichtig, das Kapitel der Griechen nicht aus der Sicht von Otto zu erzählen, weil das kennt man irgendwie, sondern ich habe mich in Thessaloniki mit Johannes Topalidis getroffen, Co-Trainer und Übersetzer, ohne den das schlichtweg nicht möglich geworden oder gewesen wäre, weil er ja es nicht nur geschafft hat, den Fußball, sondern vor allen Dingen auch Rehagel, also nicht nur das Deutsche des Trainers, sondern Rehagel selbst ins Griechische zu übersetzen. Ja. Und das war entscheidend. Also Rehagel zu transportieren, was schwer genug ist, woran manche deutsche Journalisten schon gescheitert sind auf ihrer Muttersprache. Und das war eine ganz, ganz tolle Begegnung. Also das war, wir haben uns ja tatsächlich am 27. Mai getroffen, haben zusammen damals dieses Dortmund-Spiel geschaut in Thessaloniki in einer Kneipe, die, wie sich dann herausstellte, die Homebase des größten griechischsprachigen BVB-Fanclubs war. Also völlig
aber ich stell mir gerade vor, wie Topalidis dann immer Reagel, der ja nun Zeit seines Lebens sich immer bemüht hat, den Dichter, und der so ein bisschen Gott, Morbus Gottschalk, so, und dann, wie er vor der Mannschaft steht,
meine Herren, ich möchte Ihnen nur sagen, in der Szene möchte ich nur mal ganz kurz aus dem Faust zitieren, bin wieder Freund, noch bin ich schön, kann ungeleitet nach Hause gehen, und so bitte ich Sie jetzt hier das Halbfinale zu bestreiten. Dann Topalidis einfach nur,
geht's raus, spielst Fußball.
Fick die Henne, ihr schlagt sie jetzt.
So, schön ist übrigens, Seite 99, Profis unter Palmen, wenn ich kurz vorlesen darf, in den Dschungel bin ich damals gegangen, weil ich das Geld brauchte. Wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, nimmst du halt, was du bekommst.
Jimmy Hartwig.
Ja, dann, der Dschungel war das Härteste, was ich je erlebt habe.
Der Vater von Nico, Thorsten Legert.
Ja. Thorsten Legert, so, genau. Und dann, das ist keine Prüfung, das ist Scheiße, Mann.
Das erhielt doch.
Ja, sehr schön.
Toll.
Sehr schön.
Ja, also,
geht's raus, kauft's Buch.
Ja. Und man muss natürlich sagen, einmal hier aus Firmensicht, aus MML-Sicht, es gibt das Ding in einem streng limitierten Bundle. In Zusammenarbeit mit Hands of God haben wir nämlich diesmal, es gibt keine Tasse, das muss man sagen, ihr werdet es ja später
auch auf Instagram sehen.
Wir haben einen Stickerbogen herstellen
lassen. Der ist toll.
Ein DIN A4 Stickerbogen mit den gesammelten Motiven aus den Nachspielzeiten, den Zeiten und uns. Wir sind, was habe ich dir gestern geschrieben? Wir sind Aufkleber.
Ja.
Wir sind Aufkleber. Also es gibt das Buch zusammen mit einem DIN A4 Stickerbogen.
Also es gibt zum Beispiel Klinsmann, der
also
die...
Du darfst dir die
auf den Stirn kleben, klar.
Weil das ist jetzt natürlich, ich möchte nicht zu viel verraten, aber ich sage, wenn ihr das Buch lest, dann habt ihr ausnahmsweise mal wieder das Gehirn durchblutet. Da seid ihr mal für einen Moment... habt ihr nicht vergessen, dass ihr innerlich tot seid? So viel sage ich.
Jetzt klebst du dir den auf den Händen. Das sieht geil aus.
Ja.
So gute Haptik auch, ne?
Klebe ich mir hinten aufs Smart. Guck mal, sieht doch richtig gut aus.
Ja.
Top.
Christoph Daum und LC1 ist keine Werbung für ein Getränk, sondern der Stuhl, in dem er sitzt.
Wahnsinn. Ach so, das ist so ein Design. Das ist ein Designermöbel.
Genau.
Genau.
Ja, Effenberg.
Richtig teuer heute.
Der Finale d'Horm, Schweini.
Ich sag's mal so, wenn ich dieses Buch zu bewerben hätte, dann würde ich sagen, dieses Buch ist so ein bisschen wie Bayer 04 Leverkusen. Erst die Nachspielzeiten machen so richtig Bock.
So, ach,
vielen
sehr
Dank.
Schön.
Vielen Dank, Micky.
Oder einfach geht's raus, kauft's Buch.
Ja, schön. Vielen Dank.
So.
Bitte.
So,
wie würde der große Philosoph Markus Lanz sagen, da ist Lukas Vogelsang ein richtig gutes Buch gelungen.
Sehr schön, sehr schön.
Ja.
Was ich an dieser Stelle noch sagen wollte ist, verfolgt ihr die zweite Liga?
Hat dir das bisschen vorhin nicht gereicht? So ein bisschen St. Pauli, Dino,
HSV. Ja, wollte ich gerade sagen, reicht dir nicht. Ja, vielleicht gibt es noch zwei Dinge dazu zu sagen, dass der FC Köln sich von Baumgart getrennt hatte. Das haben wir, glaube ich, alle mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen, denn unsere Annahme, zumindest meine war es wäre doch aus Sicht der Kölner wesentlich eleganter und vielleicht auch schlauer gewesen, an Baumgart festzuhalten und mit ihm eher den Streich, den Freiburger Weg zu gehen und mit Baumgart in die zweite Liga zu gehen, sich neu zu formieren, was aufgrund der Transfersperre natürlich auch nicht so einfach gewesen wäre, um dann wieder aufzusteigen. Jetzt, da wir den HSV mit Steffen Baumgart sehen, muss man diese Theorie zumindest nochmal einer kritischen Prüfung unterziehen, fürchte ich.
Vor allen Dingen, also ich war ja da beim Spiel.
Stimmt.
Und man muss ehrlicherweise sagen, und das merkt man, die gesamte Kulisse, dieses Stadion 57.000, das ist komplett Bundesliga. Das ist so erste Liga, wie man es eben nur tatsächlich auch in den großen und traditionellen Fußballarenen erlebt. Und was man gemerkt hat, ist, dass diese Mannschaft an der ja sich jetzt über 6 Jahre aufbauenden Bürde quasi, der Dino zu sein oder der Dino gewesen zu sein und eigentlich eher ein Bundesliga-Produkt Ja. Habe ich Produkt gesagt und Fußball?
Gottes
also eigentlich Bundesliga zu sein vom Stadion, von der Atmosphäre, von der Kulisse, von der Historie. Der Tür steht ja
zwischen Wunsch und Wirklichkeit.
Ja, ja, absolut, absolut.
Kommst du nicht rein.
Man hat's förmlich den Spielern angemerkt, dass die Last so groß ist mittlerweile. Mhm. So groß, dass es einem fast schon, und wie ihr wisst, ist jetzt nicht so unbedingt irgendwie mein Verein, dass es einem fast schon leid,
die Kehle zuschnürt.
Dass es einem ehrlicherweise fast schon leid tut, um diesen, um einfach dieses grandiose
die Stadion.
Aber ich sag euch jetzt mal was, aus der Sicht eines Fans, der jetzt fast ein Jahr zweite Liga mitgemacht hat. Und natürlich ist es auch erst nur ein Jahr und nicht fünf oder sechs oder dann bald sieben Jahre. Wir sind ja dem HSV sehr ähnlich, was das angeht. Wir haben auch einen Schnitt um die 50.000. Wir haben, glaube ich, die drittmeisten Auswärtsfahrer, ich weiß es gar nicht. Ja, also auf jeden Fall kann ich aber sagen, im Moment, weil wir ja ganz am Anfang auch über diesen komischen Spieltag der Bundesliga gesprochen haben, wo dann, du hast dann Augsburg, Frankfurt natürlich, aber dann hast du eben diese komischen Spiele am Samstag, dann sind da Wolfsburg, die Leute verlieren sich auf den
Rängen. Wir müssen jetzt langsam mal zum Punkt kommen, ich muss ins Barhaus.
Ich wollte nur abschließend sagen, diese zweite Liga war für mich als Fan mit das geilste Jahr in den letzten 10 Jahren, weil du natürlich, und kein Verein will da sein, aber was so aus Fußball-Romantiker-Sicht, was da passiert, alle zwei Wochen bei uns, wenn die Schalker kommen, wenn die Magdeburger kommen, selbst wenn Hansa Rostock kommt, wenn der HSV kommt, Kaiserslautern, was in dieser zweiten...
Sind ja nur so Dickschiffe,
Es hat so viel mehr Spaß gemacht, auch im Stadion zu sein in dieser Saison. Nochmal, keiner will da sein. Und es ist wirklich schlecht fürs Festgeldkonto.
Ja.
Und ich verstehe den HSV, der sagt, wir wollen da hoch, aber die geilere Erfahrung... Mhm. Der geilere Fußball im Sinne von Erleben ist im Moment die zweite Liga. Also ich muss nur gucken, was in Karlsruhe los war, als die Hertha jetzt da war. Unsere Jungs waren ja auch alle in Hannover. Hannover, St. Pauli. Das ist eigentlich meine innere Stecktabelle.
In gewisser Hinsicht ist es so ein bisschen so wie auf Partys in größeren Häusern, dass im Esszimmer und im Wohnzimmer wenig, aber in der Küche ist die Stimmung immer am besten. Und ist die zweite Liga quasi die Küche dieser Ligen, wo sich dann doch alle treffen und dann so
unkomfortabel. Da müssen wir mal den Lukas fragen, der ist ja mit dem Koch ganz gut befreundet.
Ja, so, genau. Ne? Ne, schön hier mit Melzer und seinem Schnickschnack da, der, ne? Immer hier, ich ziehe mir den, ich warte eben, bis die Fußball-Assis raus sind, dann ziehe ich mir den Hoodie aus und jetzt ziehe ich mir schnell den Fide Gastro-Hoodie an. Guck mal, da kommen sie, der Melzer, Tim, was kann ich für dich tun?
Das ist doch karamellisierter Aal.
Ja, das karamellisierte Aal. Ich Melzer ihm den karamellisierten Aal hin. Ne? So, mir reicht das jetzt, verstehst du? Sie schnauze voll.
War das, was du über die zweite Liga wissen wolltest?
So ungefähr. So ungefähr.
Sieh auf den Kopf aus wie ein Bär um ein Eier. Zeit, dass ich mir die Haare schneiden lasse.
Ach ja.
Und ich lese meinen Friseur, dem Henrik, aber währenddessen aus den Nachspielzeiten vor. Das ist doch eigentlich auch ein guter
Tipp. Das ist eine schöne Idee.
Wenn man sich mit seinem Friseur nicht unterhalten möchte, dann liest man ihm einfach die ganze Zeit was aus den Nachspielzeiten vor.
Das ist eine wahnsinnig schöne Idee. Ich sag noch für die Fans, bevor die unruhig werden, also 250 Stück werden verkauft und die ersten 100, die signiere ich.
Nee.
Das darf doch wohl
nicht sein. Alle Dieter. Alle Dieter hier.
Leute! So, Wurstarim. Lukas Vogelsang ist ja Wurstarim von MML.
Leute, ich packe noch die ersten 200 dabei und dann packe ich noch die Zeitlupen auf und die Sticker und wenn der Chef mir rausschmeißt.
Ich bin Signier Portier.
Oh Gott. Ja, jetzt ist es Zeit zu gehen.
Nichts ausgelassen. Nichts.
Jetzt haben wir gar nicht über DAZN geredet.
Ja, nächste Woche bin ich nämlich wieder zugeschaltet, da kann ich mich schön zurücklehnen.
Genau. Ja.
Sagen, macht mal DAZN.
In diesem Sinne, habt eine feine Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Sein Scheiß.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.